Okay, los geht's.
Los geht's. Juhu!
Dun, 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 dun. Ja, wir haben gestern was geguckt.
Moin. Ja.
Felix
Nosferatu.
Lobrecht. Nosferatu und vorher Felix Lobrecht angefangen mit All You Can Eat, weil sich ein paar Leute darüber aufgeregt haben und dann wollte ich doch mal wissen, um was es ging. Und was es sich so dreht. Du hast das Ganze ja schon kompletto gesehen und fandest es wie?
Geil. Ich bin offenbar aus Sicht der linken Woken Bubble ein Arschloch, ein Idiot.
Fandest du denn alle Witze geil?
Ich habe das vor einer Woche gesehen komplett und zu 70% fand ich sehr lustig und fand's gut, ja. Aber jetzt gehen wir mal ins Detail und gucken dann mal.
Gucken uns mal die Schwachstellen an.
Warum sich da vor allem Frauen mit Behinderung drüber aufregen.
Ja. Unter anderem, weil er sich darüber lustig macht, ne?
Ja, ich finde, da geht's schon los. Macht er sich darüber lustig oder macht er sich eigentlich über was anderes lustig?
Ah, okay, hast du eine These?
Macht er sich eigentlich nicht vielleicht auch lustig über die nicht behinderte Gesellschaft, wie die behinderte Menschen wahrnimmt?
Ja, aber er spricht ja von sich selbst,
und stellt das halt ironisch dar, mit so einer Überspitzung.
Ja, also eigentlich geht es um die Stelle, wo er auf irgendeiner Party ist, zu einer geilen Ische läuft, und also die er als geil empfindet, und dann sie versucht anzusprechen und sie aber dann so tut, als wäre sie gehörlos. Später klärt er das dann auf und sagt, er hat sie dann irgendwie gesehen, wie sie sich lachend und unterhaltend mit jemand, mit einer Freundin, also wie er sie da gesichtet hat und dass sie nur so getan hat, um quasi mit ihm nicht zu flirten oder mit ihm überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und dann sagt er sowas wie, seitdem hasst er Behinderte.
Als Spaß,
ja,
natürlich.
Ich hasse Taube oder irgendwie so. Ja, ich habe auch erst Tauben verstanden, also
Ja, dafür fehlte das N.
Ja, aber irgendwie ich hatte sofort im Kopf eine Taube, weißt du?
Ich auch, ja.
Das hassen ja auch sehr viele Leute, ne?
Seitdem hasse ich Taube, hat er gesagt.
Ja, genau.
Das andere wäre, seitdem hasse ich Tauben.
Mhm. Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er in seinen Jokes halt quasi auf Kosten von marginalisierten Gruppen, so ist quasi die Ausgangsthese von den Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass quasi guter Humor denen nach die Machtvollen trifft und nicht die Machtlosen. Und in dem Fall definieren sie sich als machtlos, weil sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören, in der sie eh schon eingeschränkt sind durch soziales Design. Und deswegen ist es nicht so witzig. Für die.
Siehst du das denn auch so? Siehst du das so, dass Lobrecht da Witze auf Kosten von denen macht? Siehst du das auch so?
Ja, voll Kanne. Also ich habe mir während dem Joke gedacht, krass, dass der das so laut sagt. Also, und ich glaube, das ist auch der eigentliche Witz daran, dass er das sagt, was viele sich wahrscheinlich auch denken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Situation auf Leute treffen, die in auf irgendeine Art und Weise halt irgendwie behindert, beeinträchtigt sind, dann hätten wir auch erstmal Probleme, weil wir dafür keine richtigen Skripte haben, ne? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt denen helfen? Sollen wir quasi also das, was ja viele Leute machen, und dafür werden wir ja auch oft irgendwie dann kritisiert, also entweder dann sofort helfen zu wollen.
Sprich doch einfach von dir selbst.
Das ist irgendwie dann ja falsch. Nee, ist es, also mir passiert, ich kann es auch ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Kontakt zu Leuten, die in irgendeiner Weise behindert sind.
Du kennst meine
Eltern. Ja, aber das sind alte, behinderte Leute. Ich gehe jetzt davon aus, das sind junge Leute, wo es noch ein bisschen mehr zu einer problematischen Situation kommt, weil du gehst einfach nicht davon aus, dass junge Leute in irgendeiner Weise eingeschränkt sind.
Ja, junge Leute sind alle fit und sportlich.
Ja, genau, ja. Und natürlich ist das auch die größte Lüge der Welt, aber an sich hab ich nie irgendwie Kontakt dazu gehabt. Und hab mich auch mal selber gefragt, so würde ich halt quasi Leute daten, die in irgendeiner Weise irgendwas haben. Und vielleicht hat sich's auch nie ergeben, weil ich halt auch die Grundannahme habe, dass ich das einfach nicht möchte. weil es mich zusätzlich auch einschränken würde. Und ich denke mal, das ist der erste Gedanke, den Leute dann eben auch haben und den Felix halt eben auch hatte. So, fuck, ich will mich jetzt quasi in dem Gespräch nicht einschränken. Ich möchte eigentlich mit meinesgleichen zusammen abhängen.
Tun Leute wie wir ja auch. Allein, also wo treiben wir uns schon auf Veranstaltungen rum, wo Menschen mit Behinderung sind? Das kommt sehr, sehr selten vor.
Ja, habe ich ja auch gesagt. Also
deswegen auch auf Partys, wo man solche Leute gar nicht auch erst treffen und kennenlernen könnte.
Ja, gut, ich hatte jetzt gerade auch schon einen Witz im Kopf, aber den sage ich jetzt nicht, weil der wäre, glaube ich, gemein.
Wäre das ein Witz auf Lobrecht-Niveau gewesen?
Ungefähr, ja. Ich wollte gerade sowas sagen wie immer schön auf Partys gehen, wo viele Treppen sind und kein Aufzug, ne? Dann bist du safe.
Ja, ja.
Ja, aber ja, das wäre schon wieder so eine, das war jetzt ein bisschen fotzerig, ne? Ja.
Ja, aber du hast es ja jetzt reflektiert und auf Metaebene gemacht.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja trotzdem es ausgesprochen,
ja, doch,
ne?
Finde ich schon. Und das ist jetzt meine Gegenthese. Das ist zu dem, was du gesagt hast und zu dem, was diese vielen Leute auf Insta gegen Lobrecht sagen. Ja. Man kann, finde ich, aber ich weiß, das ist schwierig, weil man dafür ein gewisses Maß an Metadenken und Grips voraussetzen muss. Man kann, finde ich, die Aussagen von Lobrecht auch halt quasi ironisch sehen. Dass er damit halt nicht Witze auf Kosten der Marginalisierten macht, sondern indem er das ausspricht, was die Machtvollen denken und das aber auf eine, finde ich, sehr eindeutig, sehr deutlich überspitzte und übertriebene und weil es so derbe ist, macht er das auf so eine zugespitzte Art, dass das quasi ironisch ist. Dadurch ist kann man daraus auch die Botschaft ableiten. So, das, was ich denke, das, was ich da und was ich jetzt laut ausspreche, das ist scheiße. Das ist eine beschissene Haltung. Und deswegen ist das, kann man das auch genau so als Kritik daran sehen.
Ich habe eine Gegenstimme und zwar nicht von mir, sondern von, muss kurz hier raus, nochmal hier, sei bitte ruhig, von Mathilda, die sagt was anderes.
Wenn man sich als deutscher, weißer, männlicher Comedian der 40 nähert, dann ist man wohl sowas wie offiziell dazu verpflichtet, Witze mit der Deepness von Mario Barth zu machen. Anders kann ich mir auf jeden Fall nicht erklären, warum Felix Lobrecht solche Jokes macht.
Ey, schon mal aufgefallen, das Wort eng ist nur im Kontext Frau ein positives Wort.
Aber natürlich wäre es unfair, Felix mit Mario Barth gleichzusetzen. Felix ist doch viel vielseitiger. Er schafft es nämlich, Witze auf Kosten gleich mehrerer marginalisierter Gruppen zu machen. Die altbekannten Jokes über Menschen mit Behinderung sind mal wieder mit dabei. Die darf man ja schließlich nicht der Konkurrenz überlassen.
Gerade gar keinen Bock, mich mit einer Behinderten zu unterhalten. Viel zu gute Laune für deine Probleme.
Boah, Mathilda, checkst du nicht? Felix hält mit seinen Witzen doch der Gesellschaft den Spiegel vor. Oh ja, klar, weil Felix natürlich mit seinen Jokes die strukturellen Diskriminierungserfahrungen und Barrieren von Menschen mit Behinderung sichtbar macht. Sorry to break it to you, aber das Argument der Gesellschaft den Spiegel vorhalten wurde halt schon damals in deinen Deutschaufsätzen als leere Floskel rot angestrichen. Ein Nasenpiercing und eine Cameo in einer Podcast-Folge von Anne Will machen halt Witze noch lange nicht zur Gesellschaftskritik. Schlussendlich bleibt das Ergebnis nämlich eine gefüllte Halle, die lauthals lacht, wenn Felix sagt, ich hasse Behinderte.
Würde ich einen Tauben jederzeit ins Gesicht sagen. Ich hasse dich.
Sowas macht genau diesen Hass in unserer Gesellschaft einfach nur weiterhin salonfähig. Und das mit einer Reichweite, von der die meisten Amateur-Stammtisch-Comedians nur träumen können. Übrigens komisch, dass...
Ja, also sie sagt, da bringt gar nichts.
Ja, aber ein gutes Argument dafür hat sie jetzt, finde ich, nicht gebracht. Sie hat nur gesagt, ja, dass wenn du das im Deutschaufsatz früher in der Schule geschrieben hast, dann wurde dir das angestrichen. Aber warum denn? Finde ich, erklärt sie nicht. Aber ja, ich sehe das auch, ich sehe den Punkt.
Weil der Rest hat immer noch lacht. Also ihr Punkt ist, dass am Ende dann trotzdem alle da sitzen und lachen. Und in Verbindung mit Lachen bringt sie halt anscheinend lachende Leute können nicht reflektieren.
Ja, genau.
Ist also die Grundannahme,
ja,
ne?
Ja. Also, und das ist ja eigentlich, das stimmt ja so, also kann man ja auch nicht so stehen lassen. Sondern es kommt auf die Art und Weise an, was sie dabei denken, während sie lachen.
Lachende können quasi den Ernst der Situation nicht sehen und
aber ja.
Ja. Ja, das lacht,
wahrscheinlich,
also
lacht
ist ja
darüber,
das Gegenteil von Ernst. Und deswegen.
Man lacht die Menschen, also da lache ich auch drüber, okay, weil er halt was Verbotenes sagt, weil er ein Tabu ausspricht, weil er was sagt, was ich mich sonst in der Regel wahrscheinlich nicht trauen würde, erst recht nicht auf so einer Bühne mit tausenden Leuten vor mir. Und Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, also.
Ich kann aber auch, also ja, die wahrscheinlich ist das berechtigt. Natürlich, diese Mathilda ist ja auch ist ja auch betroffen, in Anführungsstrichen, zählt ja auch zu Menschen mit Behinderung. Ja, was soll ich als vermeintlich Nicht-Betroffener, was soll ich da schon sagen? So, ich kann ja nichts dagegen sagen. Also weil ich ja zu den machtvollen Privilegierten gehöre, angeblich. So, und ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, ja, okay, man kann halt gar nichts mehr sagen. Man kann einfach gar nichts mehr sagen. Du kannst, jeder Witz wird halt von der linken Woken Bubble auseinandergenommen und dann bist du halt sofort.
Jetzt sind wir aber auf Thomas Gottschalk-Niveau.
Aus,
ne?
Deren Sicht bist du halt ein Arschloch. Also ein unaufgeklärter Wichser.
Okay, Herr Gottschalk, bitte seien Sie mal kurz ruhig, ne? Sie können auf jeden Fall sehr viel sagen. Und vor allem dürfen auch, also was hier auch eine Kritik ist, vor allem dürfen halt auch immer Männer solche Sachen dann halt besonders laut und in einer großen Menge von sich geben.
Ja, okay, dann sage ich aber, dass das nächste Problem ist, warum kriegt denn jetzt ausgerechnet er seine Reichweite? Vervielfacht sich ja jetzt nochmal dadurch, dass alle darauf aufspringen und das thematisieren. Warum geht denn keiner dahin, oder du vielleicht auch, Schnick, und suchst jetzt nicht mal eine andere Comedienne raus, eine weibliche, die halt sowas Ähnliches macht und spricht mal über die? Oder die halt vermeintlich cooler ist, so damit die mal mehr Popularität bekommt.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Also, wie würden diese Jokes aussehen, wenn das andere Gruppen machen würden? Also, wenn tatsächlich, also was ich auch als Gegenargument habe, wobei man dann sagen kann, okay, die Leute passen sich einfach nur an die Norm an, sind Leute, die ich öfter sehe, Menschen mit Behinderungen, die sich witzig darüber machen. Wie zum Beispiel
worüber witzig machen?
Es gibt, was ich öfter gesehen habe, Leute, die im Rollstuhl sitzen, daneben steht eine Person und dann sagen die, rate mal, wer den Rollstuhl braucht oder irgendwie sowas. Und dann das eine Mal steht halt eine Person neben der Person im Rollstuhl und das andere Mal liegt halt die eine Person am Boden. Also offensichtlich ist das dann die nicht stehen kann, ne? Hast du den Witz verstanden?
Nein.
Nee, ne? Ich hab's scheiße erklärt.
Nee, tut mir leid.
Aber du hast auch nicht richtig zugehört, das habe ich schon wieder gesehen.
Doch, habe ich. Ja, aber ich. Doch, ich hab mein Bestes gegeben zuzuhören, ja. Aber hab's nicht verstanden. Tut mir leid.
Rollstuhlperson, stehende
Was
Person.
Was heißt Rollstuhlperson? Eine Person sitzt im Rollstuhl.
Ja, na klar. Was sollen die sonst mit dem Rollstuhl machen?
Ja, oder Deko? Halt eine Person, die den Rollstuhl braucht. Aber.
Ja,
nicht
ja,
im Rollstuhl
geht's.
Sitzt.
Ja, doch, natürlich geht's darum. Rollstuhlperson ist eine Person, die auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Okay, und dann soll eine andere Person raten, wer jetzt den Rollstuhl braucht und
ja,
wer nicht.
Ja, genau. Und dann switchen die Personen die Seiten. Und natürlich ist dann quasi, wenn sie das tun, das eine Mal steht die Person neben der Rollstuhlperson und das andere Mal, wenn die geswitcht haben, also wenn die Rollstuhlperson versucht aufzustehen, in Anführungszeichen, und die Position der stehenden Person einzunehmen, liegt die halt auf dem Boden.
Ja.
Ja, und das ist der Gag daran, dass sie dann halt sagen so, rate mal, wer, also das spielt so ein bisschen darauf hinaus, so welches Outfit man soll erraten, welches Outfit zu welchen Person passt.
Mhm.
Und
wieso, was haben die denn an?
Das sind so Insta-Trends. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommst. Ich glaube nicht. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel...
Offenbar nein, keine Ahnung.
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Klamotten tauschen würden und das eine Mal haben wir sie korrekt an und das andere Mal haben wir getauscht, dann stellst du das Video online und offensichtlich können sehr viele dann gut erraten, welches Outfit zu wem passt. Spielt so ein bisschen so darauf auch hinaus, so wie politisch ist Kleidung oder wie geschlechterpolitisch es auch ist, welche Klamotten man anhat. Also es ist relativ einfach zu erkennen, wem welche Klamotten gehören oder halt eben auch größenmäßig. Dann gab es auch welche, die haben das halt gemacht, dann war eine Person sehr dick und die andere Person war sehr dünn und dann haben die Outfits getauscht und dann war es auch sofort offensichtlich, wer wem welche Klamotte gehört. Und so, und darauf spielt das so ein bisschen an, dass die diesen Tausch gemacht haben. Und ich habe das aber, ich glaube, mindestens 2-3 Mal gesehen von unterschiedlichen Personen, die behindert waren, die diesen Switch gemacht haben, der ja offensichtlich keinen Sinn macht, weil man es sofort erkennt. Also darum ging's. Dieses sofort Sichtbare.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen habe ich es auch am Anfang nicht gecheckt, weil ist ja klar, dass die Person, die steht, die braucht den Rollstuhl ja ganz offenbar nicht.
Ja, das war der Gag. Also sie haben sich offensichtlich über sich selbst lustig gemacht.
Okay. Hm.
Ja.
Ja, und wie fandst du das? War das dann jetzt also dann korrekter? War das mehr in Ordnung als so Sprüche von Lobrecht?
Da hatte ich halt den Gedanken so, ach krass, dass sie das machen. Also, dass sie sich über sich selber lustig machen, weil das ist irgendwie etwas, was ich so wahrnehme, auch nicht geht. Also, dass Menschen mit Behinderungen sich auch nicht über ihre eigene Gruppe lustig machen dürfen.
Findest du?
Ist meine Wahrnehmung, ja.
Also, das ist deine Wahrnehmung der linken Bubble?
Es ist meine Wahrnehmung der Behindertenbubble, würde ich sagen. Innerhalb von Leuten, die Behinderung haben, dürfen sich nicht über sich selbst lustig machen. Also sie kommt mir sehr ernst vor und es darf nichts in der Hinsicht irgendwie geckig sein. Aber so ein paar gibt's, die da aus der Reihe tanzen, die ich auch ab und zu mal angezeigt bekomme. Und dann bin ich immer ein bisschen schockiert, dass ich mir denke, so, ach krass, das machen die, ist ja heftig, ne? So ungefähr. Mhm. Ja.
Ja. Ist doch cool, dass es die gibt. Aber sehen viele anders, ja. Keine Ahnung.
Jo, ja, genau. Aber an sich habe ich so aufgeschrieben, ja, so die Gags von Felix laufen schon so darauf hinaus, dass man sich am Ende halt überlegen fühlt. Das Überlegenheitsgefühl gefördert.
Ja, genau. Das,
Narzissmus
das
wird gefördert.
Auch, ja. Wieso wird Narzissmus gefördert?
Ja, ich finde, es ist so, das ist ja auch seine Figur Felix Lobrecht, die er da präsentiert. Das ist eine sehr ich-bezogene Sache und er erzählt immer von seinen Empfindungen, seinen Gefühlen. Er dreht es auch immer schnell um. Diese feministische Sache zum Beispiel mit dem, wo er ja sagt, dass er solche Nachrichten bekommt, wie ich bin eng. Und dann auch sagt, also das fand ich ja tatsächlich auch ganz cool, hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass das Wort eng nur positiv besetzt ist in Bezug auf Vaginas, also wenn diese dann eng sind, also dass es da irgendwie eine weibliche Sache gibt, die ungleichmäßig ist, weil ansonsten würde man, also keine Wohnung würde man als positiv beschreiben, wenn sie eng ist, ne? Und viele andere Sachen.
Es gibt aber viele andere Sachen, die sind auch eng geil.
Ja, was denn?
Ja. Zum Beispiel ein irgendwas, wo man was reinsteckt zum Festhalten. Also ein Halter, eine Halterung für irgendwas. Das muss eng sein, sonst fällt das, was da drin ist, halt raus.
Ja, aber das wird doch meistens geschraubt.
Jetzt habe ich kein konkretes Beispiel leider. Also das ist ja eine extreme Zuspitzung. Das hat der Lobrecht ja halt
was anderes finden, was
hat der Lobrecht ja genauso geschrieben, damit die Leute nur an diese Bilder denken.
Ja.
Und natürlich gibt es ganz viele andere Sachen, wo eng ebenfalls als generell positiv gewertet wird.
Wenn meine Klamotten zu eng sind, finde ich das auch nicht positiv. Ja, also ja, ich habe dann sofort halt eben diese Sachen. Natürlich
zum Beispiel Kletterschuhe. Kletterschuhe dürfen nicht zu eng sein, aber es gibt ein perfektes Gefühl für eng.
Kondom, wenn es eng anliegt, super toll.
Ja, genau.
Ja.
Aber Kletterschuhe. So, die müssen eng sein.
Ja.
Also natürlich nicht zu eng, es darf nicht drückend sein.
Ein bisschen geiler.
Auch eine Vagina kann zu eng sein. So, da ist es natürlich nicht nur positiv.
Es ist sogar, da gibt's, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt so eine Krankheit, wo die dann tatsächlich auch verkrampft.
Ja. So, ja. Und dann stirbt der Pimmel ab. So, das will man ja auch nicht.
Hatte Charlotte aus Sex in the City auch.
Ah, okay, ja, ach, okay. Als sie mit dem behaarten Glatzenmann zusammen ist.
Ja. Nee. Ja,
ich glaube, die hatten so ganz lange Sexprobleme, aber ist egal.
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, halt die Schnauze. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ja, Empathielosigkeit auch wird gefördert. Also dass dieses Ich-Zentrum wird, das, was er da bietet, ist dieses Ich-Zentrierte. Was sind meine Empfindungen? Was ist, wenn ich die Sache umdrehe? Was ist, wie wenn mir die Sachen passieren? Und da wird halt bei vielen Leuten dann kritisiert, dass er halt den strukturellen gesamten Zusammenhang nicht sieht. Und dann eben sozusagen asymmetrische Machtverhältnisse auslöscht, weil er immer wieder zurückführt, so, okay, aber wie fühle ich mich denn dabei? So ein bisschen in die Richtung geht's.
Boah, ja.
Ich finde, das ist so, das ist doch, das ist sein Programm, So ein bisschen so, dass da.
Ja, ich finde, und ich finde das. Und ich finde das eigentlich. Deswegen glaube ich, finde ich es auch gut. Finde ich es geil, weil es so authentisch ist. Deswegen kommt es so authentisch bei mir rüber, weil er halt von seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen und Beobachtungen spricht. Und er ist ja kein, der ist ja kein Psychologe, der ist ja kein Welterklärer, sondern er ist ein fucking Comedian. So, deswegen finde ich, darf nicht der Anspruch sein an so ein Programm und an ihn als Person, dass er halt bei jeder Beobachtung, Alltagsbeobachtung, dass er da irgendwie ein großes Ganzes mitdenkt. Sondern, ich glaube, deswegen ist er auch so erfolgreich und deswegen finde ich das meiste, was er sagt, halt auch gut, weil es ist halt aus dieser Situation heraus entwickelt er dann halt ja so diese Gedanken, die dann, okay, witzig sind oder halt auch nicht.
Ja, dann,
aber der ist kein Journalist, der da jetzt irgendwie eine multiperspektivisch da irgendwie einen Vortrag hält auf einer Bühne. Ich finde, es ist eigentlich unangemessen, da diesen Maßstab so an ihn dran zu legen. Und klar, ja, dann sagen, ja, aber er hat so eine Reichweite, das heißt, er hat so eine Verantwortung. Aber auch das kann man, finde ich, kann man in Frage stellen. Also, hat er die Verantwortung? Nö, der macht halt das, worauf er Bock hat. Und solange er damit erfolgreich ist, macht er das weiter. Und ja, und das hat ja offenbar jetzt dazu geführt, ja, dass die ARD sein Programm in die Mediathek mit aufgenommen hat. Also, ja, okay, also an seiner Stelle fühlt er sich wahrscheinlich halt immer weiter gebauchpinselt.
Ja, ja, das ist halt die Frage. Leute mit Reichweite.
Ob das gerechtfertigt ist.
Ja, Gibt's viele, die sagen halt, nö, wollen wir nicht. Finden wir nicht gut. Und du sagst, das macht die Welt divers.
Na, das weiß ich nicht. Ja, viele seiner Aussagen sind, glaube ich, also kann man, die machen zwei Lager auf. Das polarisiert halt sehr. Die einen sehen das. Ah ja, okay, doch, ja, ich gebe mich geschlagen, ich gebe es zu, ist befördert nur Ressentiments, ja. Weil am Ende sind die lachen, sind die Machtvollen und es geht auf Kosten der Schwächeren, ja. Da kann ich nichts gegen sagen, am Ende ist es so.
Ja, schon. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, doch, also die Sachen sind halt witzig, weil wir das alle im Hinterkopf irgendwo auf eine Art tragen und insgeheim hat man immer erstmal so den Gedanken so, ja, ich muss ja Rücksicht nehmen auf andere, aber gleichzeitig denkt man sich auch, warum muss ich Rücksicht nehmen? Mir geht's doch gut und so, ne? Also das ist so, diesen Widerspruch hat man ja voll oft.
Ja.
Und ich finde, ja, bei ihm kommt er unreflektiert rüber, aber er ist ein gutes Beispiel dafür, welche Gedankengänge sofort man hat.
Aber er spricht ihn zumindest aus. Deswegen kann man es zumindest so sehen, finde ich, dass er ein...
Ja, da sagen aber viele, das macht es dann salonfähig, das Aussprechen von der unempathischen Seite in sich, das verstärkt rauszuhauen. Nächster Schritt wäre halt, dann wäre es aber wieder unlustig, dann halt zu sagen, so halt stopp mal, was sage ich hier eigentlich, ne? Und nochmal kurz irgendwie abwägen, ist das so okay, wenn ich die und die Sachen mir wirklich so denke?
Ja.
Also ist das wirklich gerechtfertigt, mich darüber aufzuregen?
Also er ist wahrscheinlich lustig und kommt so gut bei vielen Leuten an, weil er halt so verbotene Gedanken ausspricht, die viele so mehr oder weniger so direkt so im Kopf haben. Und aber cooler, reflektierter wäre, wenn er das dann wiederum reflektieren würde.
Ja, aber das wäre dann ja nicht mehr lustig.
Ja, vielleicht könnte man es doch lustig machen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, okay, welche Comedians, männlich wie weiblich, egal, machen sowas denn?
Oder Transgender, ja.
Wer ist denn? Welche lustigen, so reflektierten Personen gibt es denn?
Es ist halt immer, also Comedians machen sich halt, die brauchen Gruppen, die brauchen Kategorien, egal ob es jetzt Menschen mit Behinderungen sind oder Frauen oder Männer, die machen sich über solche Sachen oder über Justus oder keine Ahnung, über Namen, Gruppen, irgendwie was es so an Mythen so in der Gesellschaft gibt, das sind die Sachen, über die man ja gerne lacht. Dass man irgendwie, also man lacht darüber, dass man verstanden hat, das ist irgendwie eine Gruppe und diese Gruppe hat die und die Merkmale und genau das irgendwie, also um nicht auf diese Merkmale quasi genauer einzugehen, keine Rücksicht zu nehmen, das ist der Witz dann irgendwie, dann häufig.
Ja,
oder diese Gruppe genauer zu definieren. Das ist auch nochmal besonders witzig.
Mhm.
Also wie Mario Barth, der dann sagt, wo liegt die Frau die Fernbedienung hin? Auf dem Fernseher. Das ist so ein Witz gewesen, den ich gemerkt habe.
Habe ich mich damals köstlich drüber amüsiert, muss ich gestehen. Ja, fand ich gut.
Weil du dir gedacht hast, das ist so logisch und so unlogisch zugleich.
Ja, ich dachte, ich habe selbst nicht erlebt, dass eine Frau in meinem Leben eine Fernbedienung auf den Fernseher gelegt hätte, aber ich dachte halt, ja, wie blöd, weil Fernbedienung muss nicht auf dem Fernseher liegen.
Ja.
Kann überall liegen, aber nicht am Fernseher direkt.
Aber gerätetechnisch passt es gut zusammen.
Aber natürlich ist es blöd. es ist blöd, weil er halt Frauen generell dieses Verhalten unterstellt.
Ja.
So, und als hätte das irgendwas mit ihrem Gender zu tun. Und ja, hat es möglicherweise auch, aber dann, ja, wäre es korrekt gewesen, wäre er ein aufgeklärter Typ, würde er hinterfragen, warum ist das denn so? Und da ist natürlich, wie bei allem, das Patriarchat schuld dran.
Dass wir die Fernbedienung auf dem Fernseher legen?
Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe es auch noch nie gemacht, aber ja.
Weil, also ist jetzt meine, aus der Lameng geschossen, ist es, es hat eine Frau gelernt, halt für Ordnung zu sorgen, weil das ihr gendermäßiges Rollenprofil ist. Und dazu gehört zum Beispiel für viele, was sie, glaube ich, gelernt haben, Gleiches gehört zu Gleichem. Und eine Fernbedienung gehört zum Fernseher. Also gehört das dahin.
Ja, das meinte ich auch mit logisch, also.
Ja.
Aber praktisch,
ja, aber man kann,
ja,
es
ist logisch,
aber man kann es
aber
doch,
es ist nicht praktisch.
Man kann es doch gender stereotypisch patriarchal, kann man es, finde ich, so herleiten. Das ist nicht zu gaga. Aber kannst du natürlich anders sehen.
Hm.
Auf jeden Fall, zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, okay, welche Menschen finde ich denn eigentlich so witzig und die möglicherweise nicht so in diese Richtung gehen. Und da ist mir Aurel Merz eingefallen. Aurel Merz macht, glaube ich, der ist halt natürlich, der hat nur einen Bruchteil der Popularität von Lobrecht, hat aber auch seine eigene Sendung in der ARD, also der ist auch, hat es schon sehr weit gebracht, der ist mega erfolgreich. Der ist halt so ein Comedy-Journalist, kann man so sagen, und der macht meistens Witze auf Kosten, glaube ich, von Politikern und Politikerinnen, also die Machtvollen. Das ist dann okay, oder?
Mhm. Wie heißen denn diese zwei?
Die Zwillinge.
Nein.
Oder wer?
Keine Zwillinge. Lass mich kurz weiterreden. Diese zwei Typen, er sieht so ein bisschen arg jugendlich aus und der andere sieht so ein bisschen älter aus. Du
meinst
magst
du von der Heute-Show?
Du magst die auch.
Fabian Köster und den Blasehasen.
Blasehasen?
Ja, so war der früher. Der war früher als Blasehase bei TV Total unterwegs. Du meinst Fabian Köster, das ist der Junge.
Muss ich kurz googeln.
Die bei Politveranstaltungen und oft unterwegs sind.
Ja, genau.
Und Leute direkt interviewen und ansprechen und die dann verarschen, kritisieren.
Ja, ja, genau.
Ja, das sind die sind von der Heute-Show, ZDF.
Ah, ja.
Fabian Köster und ich komme leider nicht.
Lutz van der Horst.
Lutz van der Horst,
genau. Ja. Die zwei sind, die finde ich schon ganz gut.
Ja, die sind okay, weil sie halt selbst quasi
die
sind.
Treten ja auch,
sie sind die Kleinen
die
und sie treten
ja nach oben.
Gegen die Großen.
Ja, genau. Sie treten nach oben. Deswegen ist das quasi dann ein guter Meta-Humor,
okay, ja.
Ne?
Ja.
Kebekus, was sagen wir dazu?
Ja, keine Ahnung, ey. Da
gucke ich mir ehrlich gesagt nicht
ich
so find, häufig
ich
an.
Ich finde die meistens nicht so lustig.
Doch, die
und
hat
das, und
zwischendrin hat sie schon ein paar gute Dinge
rausgehauen. Das passt doch gut. Ich habe gesagt, meistens, du sagst zwischendrin.
Ja, das stimmt. Aber also dauerhaft abliefern zu können, ist auch eine große Kunst.
Ja, das schafft
man. Vor allem für etwas, was man dann wöchentlich
macht. Das schafft
macht,
man halt
ne?
nur als, das schafft man halt nur, wenn man gegen Frauen und gegen Behinderte schießt.
Ja, genau.
Dann ist man kann man dauerhaft
das halt
erfolgreich
auch, ja,
sein.
Ja, das ist auch einfacher, glaube ich. Also das ist.
Das stimmt. Das sind natürlich die stigmatisierten Gruppen, wo der Großteil der Gesellschaft mit relaten kann. Selbst ja unter den Frauen können der Großteil, auch der Großteil der Frauen liebt ja auch Witze über Frauen, weil wir ja alle Teil des Patriarchats sind.
Ja, also Frauen sind ja auch sehr gerne frauenfeindlich, ne? Und aber sie lachen meistens dann, wenn sie nicht betroffen sind, unbedingt. Weißt du?
Nee. Ja, klar, ja.
Ja, also würde ich jetzt
also
mal
Frauen
so behaupten. Also
besoffene Frauen mit High Heels, meinst du, die fanden das lustig, was Lobrecht da gesagt hat über sie? Es gibt nichts, hat er gesagt, es gibt nichts so also in diesem Stand-up.
Hat er dann gesagt, das ist alles Muschi oder irgendwie so? Alles ist dann Muschi?
Das ist jetzt aus dem Kontext. Er hat gesagt, die, also es gibt nichts Unästhetischeres als besoffene Frauen auf High Heels und die haben was von so frisch geschlüpften Rehen. Frisch geborenen Rehen oder so.
Ja.
Und da bei denen ist alles voll Muschi, das meinte er, also bezogen auf den Schleim. Bei
Ach
geborenen
so.
Rehen.
Okay, bei den geborenen Rehen.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ah ja. Ja, also ich finde das Bild ganz gut. Auch ich bin auf High Heels, glaube ich, schon so gelaufen wie ein Rehkitz. Und ja, aber ich muss sagen, ich hatte ziemlich viel Spaß auf diesen High Heels dann. Wenn ich nicht gefallen bin vor allem, dachte ich mir so, wow, richtig geil. Nochmal kurz aufgefangen. Ja, man ist halt mal besoffen im Leben. Also,
ja, also wie findest du diese Sprüche? Findest du sie witzig und oder fühlst du dich dadurch irgendwie beleidigt, diskriminiert?
Also, dass wir dann hässlich sind, das ist dann quasi die Beleidigung oder wie, dass es hässlich aussieht?
Wenn das so bei dir ankommt, dann ja, offenbar. Also was er gesagt hat, wörtlich ist, was für viele hörbar war, es gibt nichts Unästhetisches, er war witzig halt, also überspitzt, ja. Mhm. Es gibt nichts Unästhetischeres als Besoffene auf High Heels. Und dann macht er noch irgendwie, ja, die suchen immer irgendwas, wo ist meine Tasche, wo ist Jacqueline, wo ist Sabrinas Tasche?
Ja, das ist ja auch so ein Ding, das macht er ja gerne, dass er sich irgendwie, also dass er über die Ästhetik von Frauen, dass er also Normen irgendwie festlegt oder festgefahrene Normen eigentlich nochmal ein bisschen verfestigt. Er hat ja auch, glaube ich, irgendwie was über Unrasierte schon gesagt, dass das eklig ist. Dann weiß ich auch noch, das habe ich bei Gemischten Hack irgendwie gehört. Da habe ich mir gerade so den Podcast. Gemischten Hack habe ich mir reingezogen und bin gerade durch den Park. Es war sonnig und es hatte irgendwie 45 Grad und ich habe mir ein Käppi aufgesetzt und dann sagt der Idiot, Frauen mit Käppi sind scheiße. Und dann dachte ich mir so, du Wichser, dir höre ich gerade hier deinen Podcast an und schieb dir auch noch Geld in den Rachen, du Arsch. Ja, also den Gedanken hatte ich dann noch und dachte mir nur so, was soll das? Ne? Aber genau solche Aussagen, ja, das stärkt irgendwie Persönlichkeiten, habe ich so das Gefühl. Also,
das stärkt die Mehrheitsmeinung.
Ja, wenn du jetzt irgendwie, wenn du dich als Mann identifizierst und du suchst irgendwie ein Gegenstück, ne, und dann suchst du natürlich da, wo Leute sind, die schon Status haben und du brauchst irgendwie was für deine Identität, du willst dich füttern und so und dann sind solche Sprüche halt genial, weil das wird dann ein Teil deiner Identität. Du findest dann halt Frauen mit Käppi scheiße und laberst das halt einfach weiter. Ich meine, wir sind ja alle so, wir labern alles weiter, was wir irgendwo mal irgendwann wo gehört haben.
Das stimmt, ich laber auch viel weiter, was ich von Lobrecht gehört habe, muss ich zugeben.
Früher habe ich das von meinen Eltern nachgelabert.
Weil ich total oft das geil finde, wie der Sachen ausspricht und betont und so. Das finde ich sehr witzig. Aber das Käppi zum Beispiel, das würde ich nicht nachplappern. Weil ich...
Und das aber Unrasierte?
Aber ich bin... Ja, das auch nicht. Hallo, du bist unrasiert und ich finde dich trotzdem schön.
Wollte ich jetzt mal kurz testen.
Ja, also, aber ich bin ja auch ein reflektierter Typ. Kannst du das bitte kurz bestätigen?
Oft bist du reflektiert, ja.
Ja, mehr als 50%.
Mhm.
Ja, und ich würde das halt nicht nachplappern, aber ich kann trotzdem auch drüber schmunzeln und lachen und kann verstehen, wenn Leute das witzig finden.
Weil du selber früher so gedacht hast.
Weil ich weiß, dass es diese Ansicht in der Gesellschaft gibt, dass bestimmte Attribute mit dem Gender halt verknüpft sind. Und ja, das ist jetzt, und dann sagst du, ne, und dann sagen alle FeministInnen, ja, indem er das sagt, dann reproduziert er das halt wieder.
Ja.
Stimmt's?
Ja, also ich muss sagen, also Frauen auf High Heels, die besoffen sind, die sind mir auf jeden Fall sympathischer als richtig krass besoffene Männer.
Das stimmt,
wo du nicht weißt, wenn die auf dich drauf fallen, dann gibt's gleich ein Erdbeben oder so, ne? So ein Gefühl hat man irgendwie. Die fallen auch so.
Ja, dann landest du entweder ja. im
Die haben dann immer gleich so meistens so 80 Kilo drauf, ne, und dann donnern die mit so 80 Kilo von der einen Seite zur anderen und nehmen dich mit und latschen dir auf deinen Füßen rum und so. Und das tut dann auch richtig weh auf High Heels, wenn du dann, ne, eh schon so eine eingequetschte Zehe hast und dann latscht dann noch so ein besoffener Typ oben drauf oder plumpst mit dir in die Ecke. Ja, das ist ein bisschen unangenehmer als so ein kleines Rehkitz, ne, was durch die Gegend stolpert. Meistens.
High Heels.
Ja.
High Heels sind doch generell einfach voll für den Arsch.
Ja. Andererseits ist das gut vielleicht auch, wenn er das sagt, weil oft sehen Männer vielleicht auch, also vor allem betrunkene Frauen auf High Heels, die dann so rumpurzeln, eher als gefundenes Opfer. Zum Abschleppen vielleicht noch schnell. Also wenn er dann sagt, dass die eklig sind, dann sind die vielleicht geschützter.
Das
war vielleicht sogar eine feministische Aktion von ihm.
Nee, ich fürchte nein, weil es geht in einem Stück noch weiter. Ach so. Er stellt die dann auch als besonders fickwillig dar.
Ach so.
Er sagt dann auch noch, ich will ficken, lass mal ficken.
Ach so, nee, okay, das ist dann mies. Ja,
er macht genau das Gegenteil, also er befördert auch noch, dass diese Frauen, die ja, gebe ich zu, das ist auch meine Beobachtung so. Ich interpretiere das auch manchmal dann so, dass Frauen, die so krass aufgetakelt sind, dass die halt Bock haben, jemanden kennenzulernen und aufzureißen. Und wenn die dann besoffen sind, dann sind sie auch
williger?
Williger, ja, vielleicht.
So das Narrativ.
Ja, aber ja, das ist natürlich Quatsch.
Und selbst wenn, wäre das auch voll okay, wenn die Olle will, ne?
Klar, das ist, ja.
Die hat ja auch ein Bedürfnis, ne? Ja. Ja, es ist eine schwierige Sache. Aber so bei Felix Lobrecht, also bleibt sie halt einfach auch.
Bei wem?
Bei Felix Lobrecht bleibt sie halt auch einfach.
Ja.
Der Typ ist wahrscheinlich auch zu positiv noch besetzt, weil in seinem Wort, also in seinem Nachnamen Lob drin ist. Und auch noch Recht.
Und Recht, ja.
Ja, das ist das.
Ja, ihm gebühren Lob und Recht.
Ja, also das ist vielleicht unterschwellig, glaubt man dann so, mein Gott, dem muss ich glauben.
Ja. Dann ist er halt, er ist halt ein guter Arier. Er sieht halt schön arisch aus.
Ja,
er ist blond.
Genau.
Er hat schöne.
Er hat sich richtig aufgemuskelt.
Er hat blaue Augen, also er in vielen Kategorien entspricht er.
Er ist aber klein, oder?
Das weiß ich nicht. Entspricht er der Norm?
Hm.
Entspricht er der Normästhetik? Dann ist er ein Berliner. Das ist ja was Style, also was.
Aus der Gosse auch noch,
man,
ne?
Die Image angeht, entspricht, ist das auch sehr, sehr en vogue, ja. Seit schon immer gefühlt. Hauptstadt ist immer gut.
Ja.
Und er Berlinert ja auch. Finde ich persönlich halt ja auch cool, weil das ist was Authentisches, das ist was Markantes. Ja, es gibt, glaube ich, viele Gründe, warum er so zusätzlich, warum er so erfolgreich ist und wahrgenommen wird. Ja. Ja, ich bin da ein bisschen traurig drüber, muss ich sagen, weil ich war eigentlich immer Fan und wenn du mir jetzt da so den Spiegel vorhältst, dann hinterfrage ich mich da auch so.
Eigentlich wollte ich dir den nicht vorhalten.
Geschmack.
Ich wollte auch darüber diskutieren. Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich bin aber natürlich jetzt verunsichert dadurch. Und ich weiß, ich will mir einreden, dass es nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht nur, entweder magst du den oder du magst ihn nicht. Also mögen oder hassen, das gibt es nicht. Sondern es gibt auf jeden Fall Grautöne dazwischen. So, und es gibt Sprüche von ihm, die kann ich weiterhin mögen und lustig finden und da super laut drüber lachen, aber andere Sprüche, da sollte ich vielleicht auch mehr drüber nachdenken. Und ja, der war für mich aber, und das ist das, was mich ein bisschen traurig macht, also dass, wenn so aus dieser linken Woken Bubble, zu der ich mich meistens ja auch zugehörig fühle, das heißt, mein eigenes Team macht meinen Helden von früher fertig. Also für mich war Lobrecht tatsächlich so eine Art Held, muss ich wirklich zugeben. Ich habe den sehr gefeiert. Ich habe den durchweg in allem, was der gesagt hat und gemacht hat, habe ich den cool gefunden.
Identifikationsfigur?
Der war, und ich habe mir immer gewünscht und vorgestellt, mit dem befreundet zu sein.
Das habe ich mir bei Drew Barrymore vorgestellt.
Ich hätte das ultra gefeiert. Warum denn Drew Barrymore?
Die hat gekifft.
Wie bist denn auf die gekommen?
Die hat gekifft und die hatte coole Drogen.
Aber die spricht ja noch nicht mal Deutsch.
Ja, ich habe mich dann aber als kosmopolitisch gesehen und dachte mir, wir kommen schon klar, wir zwei.
Was, die hat gekifft und?
Ja, die hat gekifft mit Cameron Diaz und die hat ja auch früher, bei E.T. hatte ja schon Heroin und sowas genommen. Die hat ja schon so ein paar krasse Erlebnisse.
Das war quasi die Christiane F. von Hollywood.
Ja, genau. Und irgendwie fand ich die halt so, die fand ich so.
Das fandst du sympathisch?
Ich fand die neben der Spur, aber auf eine gute Art.
Was fandst du daran gut an früher, also an heroinabhängigen Kindern? Was findest du daran gut?
Die war ja dann nicht mehr heroinabhängig, die war ja dann schon geheilt und hatte dann nur noch die anderen Drogen, die sie dann benutzt hat. Aber das fand ich irgendwie, ich fand die irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzend, auf eine positive Art. Gehörte halt auch zu meiner Identifikation, so habe ich mich damals halt auch gesehen, ne? Ein bisschen Drogen, aber nicht zu viel. Also ich habe mich immer so ein bisschen so positioniert, so auf gar keinen Fall jedes Wochenende, aber hin und wieder.
Hm. Ja.
Ja, und so ähnlich habe ich sie dann auch wahrgenommen und dann dachte ich mir, wir müssen uns verstehen, weil wir nehmen die gleichen Drogen. Oder wir haben ein ähnliches Drogenverständnis und deswegen müssen wir miteinander befreundet sein. So einfach ist das ja auch manchmal einfach, ne? Also so passieren halt Sachen, so wenn du rausgehst und gehst saufen und dann denkst du dir, wow, wir sind auf dem gleichen Level besoffen, wir haben alle ungefähr 1,6 Promille, wir sind Freunde. Manchmal ist es so einfach.
Ja. Und es tut aber weh, wenn andere von außen dir sagen, nee, das ist noch nicht so geil ist. So geht's mir jetzt mit Lobrecht auch. Ich hätte mir gewünscht, dass ich von mir selbst drauf gekommen wäre, dass das, worüber ich hier lache, dass das eigentlich nicht so cool ist. Und so wie zum Beispiel bei Stefan Raab. Bei Stefan Raab, da bin ich quasi mitgegangen,
bist rausgewachsen?
Mit meiner eigenen Bubble und habe selbst mit meiner eigenen Reflexion verstanden, was der gemacht hat bei TV Total, dass sowas heutzutage halt gar nicht mehr ginge. Und da bin ich quasi stolz auf mich selbst, dass ich diese Erkenntnis aus mir selbst heraus hatte. Und jetzt gehe ich da halt voll mit und das sage ich auch immer so, wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche. Ja, damals voll lustig, heutzutage geht's gar nicht mehr, so vieles. Und jetzt bei Lobrecht fühle ich mich aber wieder dumme, weil ich einer dieser Typen bin, die halt ein bisschen zu spät hier Lobrecht ist doch nicht so geil, Zug aufgesprungen bin. Und jetzt fühle ich mich halt so, jetzt habe ich den Spiegel vorgehalten bekommen. Aber das ist ja natürlich eine blöde Formulierung, die auch schon früher in meinem Deutschklassenheft angestrichen worden wäre, was überhaupt nicht stimmt, übrigens.
Ja, die macht natürlich auch nicht alles richtig. Ist ja auch klar, ne?
Ja, aber das kommt doch überhaupt nicht so rüber.
Ja, das stimmt. Sie positionieren
Leute,
sich so wie, ich habe alles verstanden auf dieser Welt, ne?
Also vor allem Leute, die selbst marginalisiert sind. Mhm. Also natürlich, ich finde, es ist natürlich geil.
Aber sind sie halt auch Subjekte und sie sprechen für sich.
Das ist geil, dass die ihre Stimme erheben. Das ist ja total super, aber es ist halt, also ich würde mich zum Verrecken nicht trauen, was gegen die zu sagen. Gegen einen Menschen mit Behinderung. Weil ich habe von vornherein, auf inhaltlicher Ebene, habe ich schlechte Voraussetzungen. Weil ich glaube, dass die Leute nicht so sehr auf den Inhalt achten, sondern halt direkt das vermeintliche Machtgefälle sehen. Mhm. Oh, das ist ja leicht hier, der Nichtbehinderte, dass der gegen die Nichtbehinderte schießt. Halt mal lieber die Fresse. So. Mhm. Du hast es ja einfacher.
Genauso ist es ja bei Schwarzen und POCs, oder? Da würde man auch nicht sagen, so okay, über deine Erfahrungen, die darüber jetzt kritisch zu sprechen, ist ja super komplex. Also
ja,
das zu machen,
ja.
Sich das zu trauen. Ich glaube, ich habe auch mal eine Arbeit nicht gemacht. Da ging es um Argumente, die quasi aufzeigen sollten, inwiefern Schwarze benachteiligt sind. Aber ich wollte es halt auch ein bisschen kritisch machen und habe relativ schnell gemerkt, ich glaube, das ist mir zu komplex und zu mutig und habe mich dann halt eben nicht getraut, da irgendwie weiter zu machen und habe die Arbeit dann noch abgemeldet, weil ich mir dann gedacht habe, nee, mache ich nicht.
Okay, weil du dich nicht getraut hast, das zu kritisieren.
Ja, gewisse Sachen auch dann zu kritisieren, habe ich mich sofort schlecht gefühlt.
Mhm. Auch wenn du eigentlich dachtest, rein sachlich, und darum muss es ja gehen, gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten.
Ja, genau.
Dass du rein sachlich eigentlich gute Argumente hast.
Ja, genau. Aber
okay,
habe mich auch gefragt, ob
also du hast dich selbst gecancelt.
Ja.
Du hast dich selbst gecancelt aus Angst vor Rassismusvorwürfen.
Mhm. Ja, genau. Und ich hatte auch so ein paar Sachen an der Uni, da, wo ich auch gemerkt habe, so in die andere Richtung zu gehen, war absolut nicht möglich in Diskussion innerhalb von der Uni, das war so krass.
Ja, das hast du mir öfters erzählt damals.
Ja, ich durfte gar nicht in die Richtung
denken.
Ja, genau, es wurde sofort verboten, es wurde, also nicht nur verboten, das wurde, es wurde richtig geschrien. es war ein richtig lautes Thema auch.
Beispiel?
Also auch,
Gib mal bitte ein Beispiel.
Oh, es ist schon so lange her. Ich habe jetzt nicht die Details mehr so auf dem Schirm.
Dann weiter.
Ja, ich glaube, es ging um der Name, ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Die eine, die ihre Identität geändert hat und von weiß auf schwarz gegangen ist. Sie wurde selbst zur Schwarzen. Es gibt auch eine Doku auf Netflix.
Rachel Dosenberg oder so?
Ja.
Niederländische Frau, ne? Pff, ist doch egal.
Amerikanisch eigentlich.
Aber sie hat einen niederländischen Namen, glaube ich.
Ja. Dolezal. Dolezal? Spricht man das so aus?
Dolezal. Keine Ahnung.
Ja, und das ist ja auch keine...
Rachel, war richtig?
Rachel, ja. Mhm. Hm.
Geil.
Und,
ich habe so ein brutal gutes Namens- und Wortgedächtnis, das ist geisteskrank.
Ja, und die macht nicht, also sie macht nicht Transgender, sondern sie macht Transethnic oder so.
Transcolor.
Transcolor. Und hat da quasi von ihrer weißen Identität ist sie halt in eine schwarze Identität gehüpft. Und mittlerweile auch äußerlich ist das wirklich ja, schwer auseinanderzuhalten. Also sie hat sich sehr gut integriert. Und sie selbst ist auch noch Aktivistin. Also sie ist aktivistisch für, sie setzt sich für pro-schwarze Rechte ein im amerikanischen Kontext. Und sie ist sogar Professorin gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile auch immer noch ist. Ich glaube ja eher nicht. Aber ja, also die, wenn man so in diese Ecke geht und auch bei ihr so das hört, ne, also ihr werden voll oft auch diese Erfahrungswerte abgesprochen.
Ja.
Obwohl sie ja jetzt mittlerweile auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wo sie sagen kann, sie erlebt diese Welt jetzt auch.
Ja, aber sie, die...
Zwar nicht von Kind auf, aber ja, und sie hat sich dafür entschieden, das ist dann das nächste Argument, dass sie frei wählen konnte, ob sie in dieser Position ist oder nicht. Und das können halt quasi Schwarze, also echte Schwarze, wenn man das dann so sagen möchte, können das halt nicht.
Ja.
Aber das ist ja auch voll oft das Argument, wenn es um wenn es um Übernahmen geht, wie zum Beispiel, darf man sich Cornrows machen lassen als weiße Person? Und dann wird gesagt, nein, das ist hier.
Kulturelle Aneignung.
Genau, kulturelle Aneignung. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und das geht halt, also ist quasi, ist wieder nur ein Zeichen von weißer, vom weißen Privileg, dass die in allen kulturellen Angeboten rumgraben können und sich das aussuchen können und andere halt eben nicht.
Ja, aber bei sowas wie den Cornrows,
ja,
da kann ich das, das ist, glaube ich, leichter nachzuvollziehen, warum da eine Aneignung stattfindet, weil das einer ästhetischen Norm entspricht, weil das als schön angesehen wird. Aber krass ist das, was du vorher gesagt hast, dass quasi ein Mensch sich freiwillig entscheidet, auf Privilegien zu verzichten. Das ist ja fast so wie Marlene Engelhorn eigentlich.
Ja.
Und quasi sich diese ganze Riesenpalette an Diskriminierung und Stigmatisierung einer anderen Ethnie, man kann ja gar noch nicht mal Ethnie sagen, sondern von POC, einfach von einer großen Menschengruppe so zulegt. Wenn ich selbst POC wäre, dann würde ich mich halt auch fragen, ey, was stimmt mit der nicht? Also dann kann ich, da wäre etwas in mir, glaube ich, von Grund auf, von Natur aus, dass diese Person nicht ernst nehmen könnte, weil ich das nicht, beim besten Willen, nicht rational nachvollziehen könnte, warum eine Person diese Entscheidung trifft. Und dadurch würde ich mich halt verarscht fühlen.
Ja.
Da würde ich mich noch mehr, umso mehr verarscht fühlen, wenn ich selbst davon quasi da hineingeboren werde und ich tue alles dafür, um darauf aufmerksam zu machen und kämpfe dagegen an, dass die Gesellschaft sich ändert und dass dann quasi eine Person aus dem Unterdrückerlager sozusagen aus eigener freien Entscheidung zu uns wechselt.
Die Seite wechselt,
das macht halt keinen Sinn. Und da würde ich halt immer irgendwie denken, genau wie bei Marlene Engelhorn, ja, sind für mich ist es total gleich, da würde ich immer denken, wo ist der Haken? Was hat diese Person da einen Vorteil von?
Ja.
Weil sowas gibt es nicht. Das ist total unmenschliches, unnatürliches Verhalten. So komplett, so vermeintlich, komplett nur Vorteile abgeben, wenn man keinen eigenen Vorteil draus ziehen kann.
Ja. Mhm.
So wirkt es. Aber natürlich, wahrscheinlich, und darauf glaube ich und hoffe ich auch, diese Personen, also sowohl Marlene Engelhorn als auch Rachel Dolezal, sehen für sich natürlich schon
Dolezal,
sehen sich für sich wahrscheinlich einen Vorteil darin, nämlich indem sie das Gemeinwohl stärken, zum Beispiel, indem sie mehr für Gemeinschafts- und Diversitätssachen einstehen sodass sie am Ende davon, wenn sie diesen Schritt machen, sie hat die Hoffnung, dass sich die Gesellschaft insgesamt bessert und dann profitieren auch sie als Einzelpersonen davon.
Ja.
Aber das ist halt so, das ist halt, ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich, das ist dieses Denken im großen Ganzen, was wahrscheinlich, wenn mehr Menschen so handeln würden, dann wären wir vielleicht schon einen ordentlichen Schritt weiter. Das gilt für Comedians wie Lobrecht, das gilt für die Politik,
aber die wurden,
das gilt
ja
für uns alle im Alltag.
Also Rachel hatte richtig, also die wurde jetzt nicht als positiv dargestellt in meiner, also als wir die weder an der Uni, als wir sie besprochen haben, noch in dieser Netflix-Serie, finde ich, kommt sie richtig gut weg. Also sie wird eher negativ dargestellt.
Und das macht es dann, glaube ich, so für POC dann noch schwerer, das irgendwie nachvollziehen zu können, warum die das macht und daraus irgendwie was Positives zu ziehen. Wenn die auch so medial die Rückmeldung bekommen, nee, alle finden das scheiße, wie soll ich das dann positiv sehen?
Ich glaube auch, weil sie halt, sie kommt halt als Schummlerin, ne?
Ja.
Und das Schummeln war nicht von Anfang an offensichtlich, sondern erst später. Da ist aber schon ein Unterschied zu Marlene Engelhorn, weil die hat eigentlich nicht geschummelt oder so, ne? Also sie hat ja nicht vorher so getan, als wäre sie eine von den unteren Schichten und hat dann erst später ihr Geld abgegeben, sondern es war irgendwie, also zumindest habe ich sie so nicht mitbekommen, sondern sie ist ja quasi dadurch bekannt geworden, weil sie dieses Erbe abtreten wollte. Und bei Rachel Dolezal ist es erst aufgefallen, als glaube ich der Bruder sie verraten hat und gesagt hat, ey, die ist weiß, ne?
Okay, ja.
Und so. Und dann, trotzdem, halt quasi Bestätigungen dafür gab, was auch viele schon ein bisschen geahnt haben. Also es sind dann auch schon ein paar seltsame Sachen passiert. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn du so ein Fake-Leben führst oder ein Leben, wo du gewisse Vergangenheitssachen irgendwie, worüber du lügen musst. Das ist halt, ja, das glaube ich dann halt schwierig so zu leben, ne? Weil.
Und die hat dann aber schon, die hat sich quasi dann schon als Schwarze immer präsentiert und hat für
sie hat gesagt,
POC-Rechte
ja, genau.
sich eingesetzt oder so.
Ja, also sie war Professorin und hat schwarze Geschichte und sowas hat sie, glaube ich, auch irgendwie gelehrt. Und da war halt das Thema Rassismus auch immer voll oft dabei. Und sie hat sich irgendwie, das haben, glaube ich, auch in der Doku haben das ein paar Leute gesagt, sie hat sich auch immer besonders von rassistischen Angriffen inszeniert. Also viele haben dann irgendwie gedacht so, okay, das sind schon so viele, also sie hat so viele Rassismuserfahrungen gehabt, extreme Rassismuserfahrungen, dass das irgendwie schon so unglaubwürdig war.
Mhm. Ja.
Für die Leute, ne, die quasi in ihrem nächsten Umfeld waren und sie halt dann irgendwie mitbekommen haben. Und da war halt irgendwie, stand das irgendwie im Raum, ob das nicht irgendwie auch gelogen war.
Ja, auch für Diskriminierungsakte gibt es Skripte, gibt es Normen.
Ja, genau. Ich glaube, da wurde dann auch irgendwie sowas gesagt, so schwarz ist sie ja gar nicht. Also so, solche Sachen, glaube ich, fehlen da auch.
So schwarz ist sie nicht, so verletzt kann sie sich also nicht gefühlt haben.
Ja, genau.
Ja, bei Marlene Engelhorn, finde ich, fühlt es sich für mich trotzdem nach einer kleinen Schummelei an, weil sie halt eben die Wahl hatte, weil sie sich sozusagen in diese nicht so privilegierte Rolle
reingemogelt
hat. Und dieses sich aussuchen können.
Ja.
Darin steckt in sich per se so ein Akt von Mogelei. Weil der Kern einer marginalisierten Gruppe oder des Marginalisiertseins beinhaltet auch, zumindest glaube ich, so fühlt es sich an, dass du da reingeboren wirst. Dass du da nicht freiwillig reingehst, sondern du wirst da reingeboren, weil du Teil dieses Systems bist und da so reingeboren wirst. Und deswegen musst du halt damit klarkommen. Und wenn du dieses Müssen nicht hast, sondern du sneakst dich da quasi rein, dann fühlt sich das für mich, deswegen finde ich den Engelhorn-Fall, Alter, auch so interessant. Deswegen finde ich es auch nicht so, ne, nicht so 100% geil, sondern irgendwie irgendwas. Ein kleiner Teil davon stinkt für mich immer noch. So,
ja, und auch, weil sie halt, also sie macht das ja, ich weiß nicht, wie alt sie war, als sie damit angefangen hat, aber ich würde jetzt mal sagen, sie sieht irgendwie so irgendwas zwischen 20 und 30 irgendwie so aus, irgendwas zwischen 25.
Ich glaube, die ist Anfang 30 so ungefähr.
Ja, genau. Da so in der Richtung hätte ich sie jetzt auch eingeschätzt und das Leben davor, was sie ja geführt hat, war ja ein privilegiertes, sehr wahrscheinlich, weil sie hat ja nicht einfach von ihrer Oma, glaube ich, hat sie so viel geerbt, sondern wahrscheinlich war schon vorher auch gut Geld in der Kasse.
Ja, klar. Ja,
und dieses Leben ist ja nicht auslöschbar. Das sind die Erfahrungswerte, die sie gemacht hat, die sie gesammelt hat und so.
Ja,
ne?
Ja.
Und die sie natürlich auch behütet durchs Leben getragen haben. Und dann hat sie sich quasi irgendwann so Ende 30 entschieden dazu, das jetzt nicht mehr zu machen. Also, aber das 20. kann, das ist dann, das löscht aber nicht das Leben davor aus und auch die Möglichkeiten nicht, die sie bis dahin hatte, ne?
Ja.
Ja. Und ich denke mal, das ist auch sowas, wo man dann auch sagt, so, ja, okay, ne, hat sie ja trotzdem den geilen Start, ne?
Ja, ja. Und es ist auch so, sie durch das Abgeben von Privilegien,
ja,
nimmt sie sich quasi in Anführungsstrichen neue Privilegien, nämlich die der Mittelschicht.
Mhm.
Und zwar halt das Privileg dann treten zu können gegen die Obrigkeit, gegen die Reichen. Das konnte sie ja vorher nicht, weil sie selbst dazugehörte. Jetzt hat sie quasi den Verein gewechselt.
Mhm.
Und jetzt kann sie halt nach oben treten. Und das ist voll, voll ambivalent, finde ich, weil das ist halt. Das ist das, was sich für mich irgendwie wie Schummelei anfühlt, also durch Abgeben von Privilegien, sich neue, quasi neue Privilegien dazu holen. Also es ist halt irgendwie Schummelei. Gleichzeitig ist es aber auch total cool, dass sowas passiert. Dass es so eine Person gibt, die so etwas macht. Ist schwer, das auszuhalten. Ist für mich auch generell sehr schwer, irgendwas auszuhalten, wenn ich das nicht eindeutig einordnen kann. Du weißt ja, dass ich von Haus aus ein krasses Schwarz-Weiß-Denken gelernt habe.
Ja, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, so wenn sie so darüber gesprochen hat und so erzählt hat, ich habe ihr das alles schon sehr gut, ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Ja, und auch, dass sie sich dann schlussendlich, also sie hat sich über die Ungerechtigkeit, hat sie sich irgendwann zur Mittelschicht ja.
Zugehörig gefühlt.
Ja, genau. Ja.
Gerne.
Das finde ich schon. Und dann diesen Switch zu machen und zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt dahin, dann gehe ich jetzt wirklich richtig rein ins Gefühl und nehme diese Identität vollständig an und mache einen Trans-Money, wie sagt man dann? Trans-Class-Switch.
Klassenwechsel.
Und mache dann da diesen Wechsel. Finde ich geil. Also finde ich immer noch geil. Ja,
ja, es geht, glaube ich, um 25 Millionen Euro, die sie geerbt.
Also damit kommt man doch
hätte,
schick durchs Leben.
Und das ist jetzt vor kurzem, das ist noch nicht so lange her, könnte jetzt auch schon ein halbes Jahr sein.
Nee,
das
ist länger.
Das ist vor einem halben Jahr verteilt worden so ein spezieller
Rat.
Ein Rat in Österreich, genau, die ist ja Österreicherin, die ist ja keine Deutsche oder so.
Genau.
Sondern das ist ja alles in Österreich, hat es sich abgespielt. Dieser Rat hat entschieden, welche Organisationen dieses Geld bekommen. So, das ist schon heftig, ja. Ich glaube, der Naturschutzbund in Österreich, der hat die größte Einzelspende bekommen mit etwas über 1 Million. Oder so.
Oh, wow. Also die Großmutter, da gab es anscheinend noch mehrere, die was vom Pott abbekommen haben. Hier steht gerade auf Wikipedia, dass das Vermögen der Großmutter auf 4,2 Milliarden US-Dollar geschätzt worden ist und sie davon quasi diese 25 bekommen hat.
Naja, das sind ja dann nur Peanuts.
Okay, dann hat sie ja wirklich nur, so dolle hat sie die ja nicht gemocht, ne? Okay.
Ja, ich frag mich, was die anderen Familien, was die Verwandten von ihr eigentlich, was sie davon halten und wie sie zu der stehen, vor allem die Geschwister, die ihr das dann auch geerbt haben.
Hat die denn die, Geschwister?
Die müssen doch dann jetzt voll als die Buh-Menschen dastehen.
Ja, ne, ihr seid die Arschlöcher, die es behalten haben.
Ja, ja.
Ja. Oder die haben ausgemacht so, okay, kannst du mir dann vielleicht 1 Million leihen, falls es nicht klappt oder so? Vielleicht ist es auch so.
Ja, genau, ja.
okay, ja.
Ja, ist doch egal, jetzt lass mal jetzt nicht hier am Handy rumhängen.
Mm.
Okay, dann hängen wir am Handy rum.
Ja, ist jetzt schwierig, dann doch jetzt aufzuhören. Ich wollte jetzt irgendwie gucken.
Doch, wir können aufhören. Wir können einfach Schluss machen.
Ja. Traudel hieß sie, der Großmutter. Warum waren die ja nicht so reich? Was sind das für Leute?
Das kann ich dir sagen.
Ja?
Das ist die Familie, die BASF gegründet hat.
Sagt mir auch nichts.
BASF ist der, ich weiß sogar, was die Abkürzung bedeutet. Das ist die Badische Anilin- und Soda-Fabrik.
Ja, ich lese es auch gerade.
Das ist okay. Eine der größten Chemiekonzerne der Welt. Mhm. Also das, die Engelhorn ist eine BASF-Nachfahrin.
Aha.
Deswegen sind die so reich.
Chemie für was?
Keine Ahnung, Chemie halt. Alles Mögliche.
Chemie.
Alles Mögliche. Das ist so ein Riesenkonzern, die machen alles Mögliche mit Chemikalien.
Aha. Okay.
Also sie machen die Erde kaputt, haben aber auch sehr viel für technologischen Fortschritt wahrscheinlich gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, die, ja.
Das ist, auch so, das ist hier auch interessant. Ich glaube, also hier steht nur, dass 1865 diese Fabrik gegründet worden ist. Und das ist anscheinend, also seitdem sind die reich. Interesting. Mhm. Ja. Gut. Dann, was liegt dir sonst noch so auf dem Hirn?
Ich war ja alleine feiern am Freitag.
Ja.
Und was ich dir noch nicht erzählt habe, ist, was mein Kussgutschein mit mir gedanklich so gemacht hat.
Ach ja, stimmt. Ich habe den Kussgutschein verteilt.
Ja. Der galt nur für den Abend, ne? Der gilt jetzt nicht generell.
Doch, ich dachte, ich führe den jetzt generell ein. Ich hatte, an dem Tag hatte ich ein gutes Selbstwertgefühl und habe mir gedacht,
da würde mein Therapeut sagen, das gibt's nicht. Aber egal, ja.
Ja, warum gibt's das nicht?
Da habe ich mehrmals mit dem drüber gesprochen, weil ich es auch lange nicht verstanden habe. Aber er sagt, es gibt halt, du hast deinen Wert.
Ja,
und der ist
immer 10 Euro.
Der ist immer gleich, genau. Du bist der 10-Euro-Schein und der Wert dieses Scheins ändert sich nicht.
Ja.
Und es gibt auch kein Gefühl. Also, und deswegen gibt es kein Gefühl dafür. Nein. Es gibt, wenn du dich unsicher fühlst, er hat gesagt, wenn der Selbstwert gering ist, also da finde ich, er hat sich da ab und zu widersprochen.
Ja.
Ist egal. Also, ich kann es nicht erklären, deswegen lass uns bitte fortfahren.
Ja, also ich kann halt sagen, das Gefühl ist halt echt, was ich habe, und das schwankt halt richtig deftig. Manchmal ist es relativ low und dann können mich solche Sachen verunsichern, weil dann würde ich meinen Wert davon abhängig machen, ob du mir treu bist zum Beispiel oder mir loyal gegenüber bist, und loyal würde dann vielleicht auch im Zusammenhang mit Küssen und so mit fremden Personen in Zusammenhang gebracht werden. Dann, also wenn mein Selbstbewusstsein sehr stark sinkt, dann mache ich Verknüpfungen an Stellen, die vielleicht ja rational gesehen nicht unbedingt da sein müssen, aber auf einmal entstehen diese Verknüpfungen und werden sehr eng, und dann kann ich mich da so ein bisschen wie in so einer Spirale kann ich mich dann so fallen lassen, und dann wird die Verknüpfung immer enger gedanklich bei mir.
Und dann empfindest du immer mehr Eifersuchtsgefühle.
Ja, nee, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist eher, dass ich da nicht mehr wichtig bin. Das ist dann, also das, ja.
Ich weiß, das ist,
aber das ist nicht
das ist
unbedingt, ja, das ist eher die, ich habe eher den Verlust vor mir Angst. Also ich werde transparent dadurch.
Ja, das, ich würde sagen, das ist nach wie vor Eifersucht. Weil du deinen Selbstwert,
es äußert sich so,
daran koppelst,
aber das ist nur,
daran koppelst, wie ich dich wahrnehme.
Nur ein Symptom. Ist nur ein Symptom für das, was passiert. Das möchte ich dir eigentlich sagen. Also das ist nur das, was du wahrnimmst, wäre dann Eifersucht. Aber was bei mir passiert ist, dass gewisse Werte dann von außen gedämpft werden, und ich habe das Gefühl, ja, ich löse mich auf. Ich bin nicht wertvoll.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ich verstanden.
Ja, ich wollte aber nur sagen, dass es ein Symptom ist.
Okay.
Ja. ja, genau. Und an dem Abend habe ich gemerkt, so, okay, ich habe jetzt schon länger das ein bisschen stabiler und dachte mir, ich gebe es dir mal. Ich gebe dir mal diesen Gutschein. Und? Was hat es mit dir gemacht? Wie oft hast du drüber nachgedacht?
Sehr oft.
Ja.
Ich hätte natürlich es gerne, also ich durfte an dem Abend knutschen.
Ja.
Oder offenbar darf ich es jetzt generell. Ich darf mit anderen Menschen knutschen.
Mhm.
Egal, welche Menschen, ne?
Ja.
Also außer Bekannte. Es müssen Fremde sein.
Das wäre schön.
Also das Gute ist erstmal, das fand ich sehr beruhigend für mich. Ich hab nur an andere Frauen gedacht, also ja, an andere Personen in sexueller Hinsicht nur gedacht, wegen dieses Kuss-Freifahrtscheins. Ansonsten hätte ich von mir aus gar nicht daran gedacht. Ich hatte eigentlich gar kein Interesse daran, irgendwie jetzt zu flirten oder sonst was. Ich habe gar nicht nach solchen Personen Ausschau gehalten, die mich interessieren oder so. Das fand ich gut. Also mein Mindset hat sich da ein bisschen geändert.
Ich hab's noch nicht verstanden. Also hast du jetzt vermehrt geguckt oder verringert?
Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich gar kein Interesse am anderen Geschlecht habe. Und dann habe ich an den Kussgutschein gedacht und dachte, du dürftest ja. Und dann habe ich geguckt.
Ach so, also hat dich das motiviert?
Es hat mich auf die, was heißt motiviert? Ja, sozusagen ja. Ja. Es hat mich auf die Idee erst gebracht. Ich wäre sonst gar nicht auf die Idee gekommen, nach anderen Menschen zu gucken.
Okay. Ja, und jetzt?
Und das habe ich halt früher gemacht. Sonst habe ich halt immer mal wieder ein bisschen so geguckt, okay, was für Frauen sind denn hier? Wie sehen die so aus? Mhm. Und das hat mich jetzt an dem Abend gar nicht interessiert. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja küssen darf. Und dann habe ich geguckt.
Okay, also hat es deine alten Verhaltensmuster wieder aktiviert?
Ja. Ja.
Und findest du das positiv oder wie findest du das?
Neutral. Neutral. Und es waren kaum Personen da, die mich irgendwie angesprochen haben. Hm. Irgendwie. Es ist eine so eine ältere Frau, relativ früh, als wir im Zack angekommen sind, so an uns vorbei schlawenzelt. So, die hat mich so angegrinst. Also ich glaub,
schlawenzelt?
Die hatte so ein enges Leopardendress an.
Hm. Hat dir das Zeichen gegeben für Go for it?
Ja, ihr Lächeln, ihr mich anlächeln hat mir das Zeichen gegeben, go for it. Also ich glaube, die hatte Interesse an mir, aber mir hat sie als, ihr Auftreten hat mir nicht zugesagt, also da hatte ich kein Interesse dran.
Was meinst du mit älterer Frau?
Ich glaube Ende 40 war die.
Ach so, okay. Mhm.
Denke ich mal. Problem damit?
Nein. Ich wollte nur eine genauere Einordnung, weil ich mir irgendwie jetzt nicht vorstellen konnte. Wie?
Es war ein sehr altersmäßig super geil gemischt. Es war witzig. Also es gab ein paar jüngere Leute als uns, aber es gab viele ältere auch. Es war ja eine 80er-Party, ne? Also deswegen, ja. Ja, was interessant war, später habe ich dann noch ein Mädel, ich sag jetzt Mädel, ich habe mich entschieden, ich will wieder Mädel sagen.
Okay.
Ich will mir das, tut mir leid, ich will mir das nicht von dir verbieten lassen, weil Mädel, ich halte das für nicht diskriminierend und alle Frauen, alle Mädels, die ich kenne, sagen selbst Mädels. Deswegen, das kann nicht diskriminierend sein. Das ist in Ordnung. Deswegen sage ich auch wieder Mädels.
Ja, okay.
Ich hab dann ein Mädel gesehen, das ich letzte Woche im Tanzhaus gesehen habe. Und ich habe mit der in einem Kurs zusammen getanzt.
Ja.
Ja, bei dem Wacking-Kurs. Wir haben dann nämlich ganz sollten wir uns zu zweit zusammentun und dann halt also voreinander sozusagen miteinander tanzen. Und da war ein Mädel, und die ist mir aufgefallen, weil die so eine schwarze Klammer auf der Nase hatte. Mhm. Und ich habe sie auch direkt gefragt, was ist das? Und sie meinte, das ist für die Atmung. Irgendwie nicht. Und dann dachte ich, okay, ich dachte schon irgendwie wegen Bruch oder sowas. Mhm. Sie sagte, nee. Und dann habe ich aber nicht weiter nachgefragt, weil dann ging es los mit Tanzen und so. Und dann witzigerweise im Zack habe ich dann auf einmal nach rechts geguckt und dann stand die da.
Dann hast du wieder so eine Nasenklammer gesehen.
Und dann habe ich sofort diese Nasenklammer gesehen, ja. Und dann ist sie aber gegangen, aber dann hat sie sich nochmal umgedreht und hat mir so zugewunken.
Ha, okay.
Ja. Und dann dachte ich, ach, ist ja witzig. Ach, die sieht doch eigentlich ganz nett aus so. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, also wenn küssen, ja, vielleicht wäre die, vielleicht die dann. Ja. Und dann habe ich halt noch ein bisschen nach der Ausschau gehalten, und dann habe ich sehr schnell gesehen, dass die arbeitet im Zack. Also die war kurz nachdem die dann weg war, kurz danach war sie wieder da und hat dann neben mir getanzt. Mhm. Aber sie hat keinen direkten Kontakt zu mir gesucht. Ich habe ab und zu so zu ihr rübergeguckt, so ein bisschen, habe überlegt, ob ich irgendwas machen sollte und ob ich da Bock drauf habe. Ich habe mich aber nicht danach gefühlt. Mhm. So. Also ich hätte, ne, es wäre interessant gewesen, wenn die irgendwas gemacht hätte, aber ich hatte keinen, ich hatte keine Lust oder wusste, hätte auch nicht gewusst, wie. Mhm. Also vielleicht war da auch wieder der schüchterne Alex von früher, der sich nicht traut, Frauen anzusprechen, war der so am Start. Aber ich hatte halt auch keine Lust und ich habe mir auch nur ganz wenig Stress gemacht. Das war schön. Also ich habe also für mich fühlte sich ich hatte ein gutes, starkes Selbstvertrauen. So, das war ganz gut. Ja, und dann war die halt wieder weg. Dann habe ich später noch ein bisschen Ausschau nach der gehalten und habe dann gesehen, dass die im Zack arbeitet. Die hat dann als im großen Raum, da war dann schon zu, und dann hat die mit das Equipment von der Bühne, das DJ-Equipment, die Lautsprecher und so, die Kabel und so, hat die mit eingeräumt.
Ja, du warst ja bis zum Rauskehren, ja.
Genau. Mhm. Da war die dann da. Und dann habe ich überlegt, ob ich die da nochmal ansprechen soll. Aber es hat sich kein Moment ergeben für mich, wo es sich irgendwie cool angefühlt hätte. So. Ja, und dann bin ich halt gegangen. Aber ich dachte, da habe ich halt drüber nachgedacht, okay, wenn dann, ja, dann probierst du es mal vielleicht mit der, aber wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, es ist ja, beim Weggehen ist das ja immer, dann werden die Menschen irgendwie so wie so eine Art, Katalog, wo man dann so blättert und dann so guckt, so, hier vielleicht, da vielleicht.
Ja. Ja, weil auch, also ich denke das ja und ich glaube, viele andere denken das auch. Wenn man feiern geht im Club, dann denkt man, dass andere auch so denken. Dass alle irgendwie oder zumindest viele Leute, gerade die nicht als Paar da sind, dass die auf Dating-Show sind irgendwie und jemanden kennenlernen wollen.
Ja.
Ist natürlich, ja, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ne? Ich würde gerne mal so eine Umfrage machen, immer am Anfang einer jeden Party, wo Leute das so ankreuzen können, so ob sie deswegen da sind, also ob sie auf sowas Bock haben oder halt nicht. Kämen wahrscheinlich halt auch raus, dass vielleicht nur ein ganz kleiner Teil darauf Bock hat und viele Leute wollen auch einfach nur tanzen oder so. Ja.
Schocker.
Schocker, ja.
Schocker.
Wäre für mich ein Schocker.
Ja, vor allem auch, also kann ja auch sein, dass du vielleicht auch im Laufe des Abends unterschiedliche Gefühle hast und dir, vielleicht gehst du so rein und denkst dir, heute würde ich gerne irgendwie was starten und dann ergibt sich aber irgendwas anderes und dann willst du halt einfach nur noch tanzen, weil irgendwie das Tanzfeeling gerade kickt.
Ja.
Also kann ja auch im Laufe des Abends, also heißt ja nicht, also das kann ja megamäßig schwanken oder auch, du gehst da eigentlich nur zum Tanzen rein und dann ergibt sich irgendwas Lustiges und dann ist es halt so, ne? Das hat viele Varianten.
Ja. Also ich hab mich da insgesamt voll gut gefühlt. Das war ganz geil. Ich habe gespürt, dass ich jetzt, ich war, glaube ich, noch nie so voller Selbstbewusstsein auf einer Party wie da. Also ich habe noch nie so viel drauf geschissen, was die anderen Leute von mir denken, wie die mich sehen. Ich war ja auch im Rock da und so, ne, habe auch immer wieder gesehen, dass die Leute darauf geachtet haben, das gesehen haben.
Fand ich das gut ist bei dir? Kommt das dann gut an? Also denkst du dir dann so, okay, ja.
Es ist so relativ neutral. So, ich denk da nicht groß drüber nach. Ich registriere das kurz, ja, interessant. Und dann ist das weg. Und das finde ich geil. Das fand ich geil, das muss ich mich gerade für loben und mir auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe viel für meinen Selbstwert getan, dass ich nicht so viel darauf achte, was andere Menschen über mich denken. Und einfach, ich habe auch wie entfesselt getanzt. Ich habe es sehr oft geschafft, wirklich zu dancen like nobody's watching. Und da war ich richtig stolz auf mich, dass ich wirklich einen Fick drauf gegeben habe, wie das aussieht, weil ich für mich gespürt habe, dass es geil ist. Dass ich gerade die Bewegung, die ich mache, ich bin gerade eins mit der Musik und das alles andere ist scheißegal. Da war ich voll stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Fand ich voll gut. Und halt auch damit zusammenhängt auch so mein Bild so bei Frauen so. Früher habe ich halt total oft halt geguckt, okay, wie ich jetzt hier aussehe, wie ich mich gebe, wie komme ich bei Frauen an und so und habe gehofft, dass Frauen mich angucken oder so. Und das war mir jetzt scheißegal. Ich habe halt nur wegen deiner Kusserlaubnis habe ich halt überhaupt darüber nachgedacht, überhaupt eine Person anzusprechen und das dann vielleicht, also ich habe es als Spiel gesehen, um das dann auszuprobieren. Ich habe mir dann auch überlegt, wenn das zum Beispiel mit der Nasenklammertante, wenn da irgendwie ein Kontakt zustande gekommen wäre, dann hätte ich halt gesagt, so, also sorry, ich kann dir jetzt meine Nummer nicht geben, also ich kann dir nur anbieten, dass wir ein bisschen rummachen. Aber das war's dann. Und das hat sich gut angefühlt, so darüber nachzudenken. So. Ja. Okay, jetzt habe ich dir das erzählt. Wie geht's dir damit? Das war meine Erfahrung mit diesem Agreement.
Ja, also ich weiß ja, dass du da früher das exzessiv gemacht hast, dass du vermehrt, zumindest ist es mir aufgefallen, wenn wir weggegangen sind, dass du dann häufiger geguckt hast, was ist noch so im Raum. Und das hat mir auch oft ein sehr schlechtes Gefühl gegeben, weil ich mich dann auch nicht als gut genug empfunden habe. Weil ich mir dann gedacht habe, so, okay, ich bin zwar jetzt hier, also wir sind zwar jetzt hier zusammen da und auch als Paar. Und du hast aber trotzdem irgendwie ein Bedürfnis zu gucken, wo sind noch andere Frauen, welche findest du attraktiv im Raum? Das hast du relativ, also ich habe in der Beobachtung bei dir, habe ich das sofort gecheckt, dass du das machst. Und anfangs dachte ich halt noch so, okay, das ist noch die Gewohnheit von deinem Single-Leben, das ja ziemlich lange war. Irgendwann hört das auf, aber es hat wirklich viele Jahre eigentlich nicht aufgehört. Und anscheinend habe ich dich jetzt so weit, dass du es nicht mehr machst. Und jetzt habe ich dir diese Knutscherlaubnis gegeben und jetzt machst du das wieder. Könnte sein, dass ich, wenn du das machst, wenn wir unterwegs sind, wieder verstärkt, dass das bei mir wieder ein negatives Gefühl auslösen könnte. Ja, habe ich mich gerade gefragt, ob das jetzt eine Arbeit von mir ist, die ich leisten muss, dass ich damit einfach klarkomme und dass ich das getrennt voneinander betrachte. Oder ja, ob ich das getrennt hätte gerne. Bei meiner Traumvorstellung ist das schon so, dass wenn wir zwar unterwegs sind, bin ich die geilste Person im Raum.
Ja.
Ja, ja, aber.
Können wir ja
Ist
ausprobieren.
ja auch, also ist ja nicht unbedingt realistisch, das zu denken. Und auch irgendwie doch, ja. Also, also irgendwie doch. Aber ja.
Es gehört zu unserem Agreement als Paar, wenn wir monogam und monoamour unterwegs sind, dass wir uns das halt gegenseitig sozusagen indirekt versprechen.
Ja, genau. Und dann
Das
halt
ist
eben
unser
auch, ja, und
Paargelübde.
das hat auch gewisse Zeichen und Symbole da irgendwie dazugehören, die wir dann halt so interpretieren, dass das gerade der Fall ist. Ja, und ja, und da habe ich mich gerade gefragt, so, okay, was macht das mit mir? Es war kurz ein bisschen hat es mich gekriegt, aber ich habe mich relativ schnell wieder rausgeboxt aus dem Gefühl und konnte dann, glaube ich, auch normal zuhören, ohne dass ich meine Nebengedanken hatte. Also, das war in Ordnung, ja. Das ging so ab.
Aber bist du froh, dass ich mit dem Mädel da nicht gesprochen habe? Dass da nichts weiter passiert ist? Bist du froh darüber?
Weiß ich nicht. Bin ich froh darüber?
Hast du eine Erleichterung verspürt, als ich das gerade eben so erzählt habe?
Also, du bist ja nach Hause gekommen. Hast dich hingelegt und hast gesagt, du hast nicht fremdgeknutscht. Das war irgendwie, glaube ich, so eines der ersten Sätze, die du gesprochen hast.
Ja.
Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das war Thema des Abends. Aber und als du mir das damals irgendwann mal gegeben hast, weiß ich habe das relativ schnell vergessen und zwischendrin vergesse ich es auch immer wieder,
Ich habe das auch zuerst vergessen.
dass ich diesen Gutschein hier hatte
Ich habe
und
das auch
so.
erst spä ich habe mich da auch erst später
Ja.
dran wieder dran erinnert.
Ah, okay. Ja, und dann kam es mir so vor, so, okay, vielleicht ist es für dich, also da sind wir irgendwie auf unterschiedlichen Wichtigkeitsleveln oder so, wie wichtig das ist, sein könnte oder wie viel Raum das einnehmen könnte. Und ja.
Ja, Überraschung, wir sind zwei unterschiedliche Menschen und dieses Ding löst bei uns unterschiedliche Sachen aus,
Ja,
gefühlsmäßig.
genau. Ich habe ja auch das dir lange nicht gegeben, weil ich das ja auch schon so ein bisschen geahnt habe, dass das einen großen Part bei dir irgendwie wieder einnehmen könnte. Und ich bin einfach gespannt darauf, wenn du es dann mal irgendwann machst, was dann ist. Also.
Ja, aber auch das jetzt gerade, es war doch jetzt schon interessant, einfach ein interessantes Learning.
Ja, es war eine gute Trockenübung, oder?
Ja. Und wir können das ja auch, also wir werden ja auch jedes Mal dann wieder drüber sprechen. Und wenn es halt irgendwie doof ist von den Gefühlen, dann versuchen wir wieder was daran zu ändern. Irgendwie.
Ja, oder herauszufinden, woher diese Gefühle halt kommen. Das ist ja eigentlich auch das Spannende, ne?
Ja.
Weil am Ende liegt es nicht unbedingt an der Sache, die du gemacht hast, sondern wie die Sache, die, wie wir die Sache interpretieren und wie du dich im Anschluss verhältst. Das ist, glaube ich, das wäre für mich irgendwie wichtiger. Wenn ich merke, dass zum Beispiel, dass du danach rumknutscht und dass dein ganzer Tagesablauf jetzt irgendwie dich krass verwirrt, zum Beispiel. Also wenn du voll viele Sachen vergisst, wenn du dein Rhythmus irgendwie außer Gleichgewicht ist, wegen so einer Aktion, dann würde ich mir halt dann denken, okay, krass, das hat ja richtig viel mit ihm gemacht, ne? Und der ist jetzt gar nicht mehr irgendwie da, dann würde das mehr machen mit mir, als wenn du das machst und danach ist das passiert und das war gut, wir haben darüber gesprochen und danach ist das erstmal wieder gelöscht. So, also es trägt dich nicht so wochenlang irgendwie durch eine gewisse Zeit, dann...
Die Hoffnung ist ja, dass es dich nicht zu gut anfühlt.
Nee, also dass es nicht zu...
nicht zu nachhaltig ist, mich nicht verändert.
Auch nicht, das wird, nee, du wirst schon wieder so ins Negative drehen. Ich glaube, ich würde eher sagen, dass es nicht... zu außergewöhnlich rüberkommt oder als zu außergewöhnlich gespeichert wird oder als zu besonders im Vergleich zu den Sachen, die wir sonst so machen.
Okay.
Hm. Ich glaube das. Also, dass das in der Hierarchie nicht weiter oben schwebt, sondern irgendwie am besten eigentlich unten drunter bleibt, weil... Ja, weil ich in der Hierarchie über.
Sonst ist der Selbstwert
in Gefahr. Ja, weil ich ja in der Hierarchie höher sein möchte. Ja, genau.
Ja, natürlich, ja, der Selbstwert.
Ja.
Weil sonst ist dein Selbstwert im Keller. Das wäre, klar, am Ende ist es immer der Selbstwert. Das wäre bei mir auch so. Wenn du irgendwie fremd knutschst und ich hätte ein Problem damit, dann wäre das, weil ich dann mich für weniger wert halte.
Ja, aber das hast du noch nie angesprochen. Also, dass die Situation eintrifft, das siehst du ja. Also, du denkst ja gar nicht darüber nach. Du hast ja gar kein Konzept dafür schon irgendwie gedanklich entwickelt.
Nö, ich lebe da so, da lebe ich, was das angeht, lebe ich in mein Leben hinein und gedenke das auch weiter so zu tun.
Ja, mach ruhig.
Ja. Das klang jetzt wie eine Drohung von dir. Ja, mach du.
Ja,
du wirst schon sehen, was du davon
hast. Ja, mach mal, ja.
Ja, weil ich halt, da in dem Punkt ist mein Selbstwert halt wirklich stark gefestigt.
Ja.
Ich weiß, was für ein Typ ich bin, was für ein Granatentyp ich bin und was du an mir hast. Und dass du auch, wenn du mit einem anderen Typen mal rumknutschst, dass mein Wert dadurch nicht geändert wird. Und wenn du aber halt dich in einen anderen Typen verliebst, ja, dann gehört das halt auch zum Game dazu. Klar wäre das total schlimm erstmal für mich und erstmal würde ich mich dann scheiße fühlen, ja, aber ich bleibe dann trotzdem ein toller Mensch. Und auf dem Pfad bin ich ja jetzt psychologisch, da trainiere ich mich ja jetzt gerade. Und deswegen reines Knutschen so, der Gedanke, der schockt mich im Moment so überhaupt nicht. Der Gedanke. So, wenn es dann mal passiert, dann ist wieder was anderes so. Aber für mich war das jetzt bei dem Abend so, zu wissen, dass ich das theoretisch könnte, das war ganz cool. Also hat sich das echt ideal angefühlt. Das war so ein, hatte ich voll den geilen Abend und hatte nicht, vielleicht früher sonst, so das Bedürfnis, dass ich irgendwie Anerkennung von anderen Personen oder Frauen brauche, um mich selbst gut zu fühlen, sondern ich habe mein gutes Gefühl einfach aus mir selbst heraus gehabt. Ich habe es aus der Musik gezogen, dass ich da mich geil zu bewegen kann, daraus, dass ich, und all das nüchtern ja auch, ne, also total geil. Also ich habe mich da richtig stark gefühlt aus mir selbst heraus. Ich brauchte keinen externen Zulieferer für mein Selbstvertrauen. Und dieses Kuss-Ding war dann ein zusätzliches, lustiges Add-on-Spiel. Das war für mich ein Game, so, weil ich dachte, okay, ja, wenn es sich ergibt, dann mal gucken, dann wäre es voll interessant, mal gucken, was das macht. Aber wenn nicht, ist halt auch völlig okay. Und das hat sich voll gut angefühlt.
Ja.
Für mich, ja.
Ja, wir probieren das einfach mal weiter aus und gucken,
ja,
was so geht.
Ja, das war, ja, es ist auch, Fühlt sich an, so diese Kusserlaubnis gegenseitig, fühlt sich an wie ein erster, smoother, ganz weicher Schritt Richtung Lockerung irgendwie.
Mhm.
Und dann mal schauen.
Gut. Sollen wir aufhören?
Ja.
Okay.